dieses Wort arbeiten, wir müssen dafür arbeiten. Und da habe ich den Eindruck, ist es dann halt doch irgendwie wieder so diese ganz klassische Erzählung, irgendwie müssen die Wirtschaft vorantreiben, irgendwie die jungen Leute arbeiten nicht mehr genug.
Mauerecho. Ost trifft West.
Der Nachwende-Kinder-Talk.
Weil der Zusammenhalt keine Mauer kennt.
Brücken bauen statt Grenzen denken.
Der Einheitspodcast der Taz-Panther-Stiftung.
Mit Dennis Schiponda.
Und Marie Eisenmann. Hallo und herzlich willkommen zum Mauerecho-Podcast Ost trifft West, dem Einheitspodcast der Taz-Panther-Stiftung. Ich freue mich, euch hier wieder begrüßen zu dürfen, nachdem ich eine Woche krank war und furchtbar gelitten habe. Ihr wisst ja, Männerschnupfen und so, wir können das nicht gut. Ja, und ihr hört ja schon auch jemand lachen, denn ja, der Mauerecho-Podcast wird sich ein wenig verändern. Und eine Veränderung ist Marie Eisenmann, die eine Co-Hostin sein wird, jede zweite Woche. Hallo Marie, schön, dass du hier bist.
Hallo Dennis.
Ja, was verändert sich und warum ist Marie hier? Ja, ich habe festgestellt in der Reflexion auf die letzten 3-4 Monate, die es Mauerecho jetzt gibt, dass dieses Sprechen über die Teilung aus Ost- und Westperspektive, das interessiert vor allen Dingen Menschen, die 35 plus sind, die es vielleicht auch selbst erlebt haben. Und ich will aber auch junge Menschen erreichen und deswegen machen wir noch eine neue Rubrik auf, jede zweite Woche, die heißt Nachwende-Kinder-Talk. Und deswegen ist Marie hier, sie ist genauso wie ich Nachwendekind und mit ihr werde ich darüber diskutieren, was gerade zeitgenössisch passiert, was in der klassischen Mauerecho-Folge besprochen wird. Aber ja, wie kommst du denn erstmal dazu, dass du hier sitzt und stell dich doch mal vor.
Hallo, ja, ich bin Marie, ich bin 26 Jahre alt, ich habe noch nie Podcast gemacht. Es war auch für mich ein bisschen eine Überraschung, als ich mich hier beworben habe, aber ich freue mich jetzt total drauf. Ich komme sonst eigentlich eher selbst vom Schreiben her, schreibe so ein bisschen journalistisch, studiere aber auch Literaturwissenschaft und ich glaube, näher mich über Literatur an ganz viele Themen auch an. Unter anderem auch an den Thema, an dieses Ost-Thema. Einerseits, weil ich einen ostdeutschen Freund habe und mit dem zusammen habe ich eine Veranstaltung im Literatur aus Magdeburg gemacht, wo wir aus Nachwende, Kinderperspektive und aus Ost- und Westdeutscher Perspektive Literatur aus der Zeit der Teilung gelesen haben. Und dann habe ich letzten Sommer gemeinsam mit dem Pen Berlin den Osten bereist. Dort waren ja Landtagswahlen und der Pen Berlin hat Podiumsveranstaltungen in ganz vielen ostdeutschen Städten gemacht zum Thema Meinungsfreiheit. Und so habe ich den Osten kennengelernt und dann rückblickend meine westdeutsche Perspektive so ein bisschen begonnen zu hinterfragen.
Und genau deswegen ist Marie heute hier. Also gestern hatte sie ihren ersten Tag, heute wird sie direkt in alter Taz-Manie ins kalte Wasser geworfen. So war es bei mir auch. Ne? Mehr oder minder. Und wie wird sich der Nachwende-Kinder-Talk jetzt von dem klassischen Mauerecho unterscheiden? Wir haben auch hier 3 Kategorien. In der ersten gibt's normalerweise, ne, heute stellen wir uns jetzt noch ein bisschen vor, die Review. Da gucken wir nochmal zurück auf das klassische Mauerecho-Format und gucken aus Nachwendekindersicht drauf. Wie nehmen wir das Thema wahr? Hat das heute noch eine Auswirkung auf uns? Betrachten wir das heute noch aus Ost-West-Perspektive oder ist es bei der Thematik eigentlich für uns Schnuppe geworden? Ne? Also nochmal, wie ist unsere Nachwendekinder, die jüngere Perspektive drauf? Und dann kommt die 2. Kategorie, die heißt Let's Talk About. Und da haben wir beide jeweils ein Thema mitgebracht, das uns in den letzten 2 Wochen dann so aufgefallen ist, das uns beschäftigt hat. Und die andere Person weiß aber nicht, worum es geht. Und dazu werden wir natürlich auch immer O-Töne dann einspielen von jungen Menschen, die wir auch zu dieser Thematik befragt haben. Und das werden wir dann so ein bisschen diskutieren. Und dann gibt's noch den 3. Teil, das ist unsere Top 3, damit wir wieder wie immer bei Mauerecho positiv aus diesem Podcast rausgehen mit einem positiven Mindset und gucken uns nochmal an, was ist uns Positives aufgefallen die letzten Wochen. Marie, damit man weiß, aus welcher Positionierung du nochmal so sprichst, welche Identifikation würdest du für dich so annehmen?
Also einmal bin ich weiblich, ich bin weiß, ich bin westdeutsch, das habe ich ja schon gesagt. Ich komme aus einem Nicht-Akademiker-Haushalt, bin aber ja so am Bodensee auch in einer Gegend groß geworden, die trotzdem irgendwie sehr bildungsbürgerlich war und bin jetzt auch irgendwie, dadurch, dass ich studiere, in einem sehr akademischen Milieu. Und außerdem bin ich Gen Z. Wie sieht es denn bei dir aus?
Mir ist gerade eingefallen, du bist auch Dorfkind dann.
Stimmt, ich bin auch Dorfkind. Ja, das ist auf einem, also auch in Berlin, finde ich, ist das eine Identitätskategorie, die irgendwie sehr wichtig wird.
Absolut, absolut. Ja, bei mir ist es so, ich bin schwarz, schwul, Pole, Ostdeutscher, Kind von Vertragsarbeitern. Ne? Ich bin neurodivergent, also hab ADHS. Ich bin natürlich aber trotzdem auch in einer Art und Weise durchs Studium akademisch geprägt. Ich bin auch vom Dorf oder aus einer kleinen Stadt, aber habe danach immer in großen Städten gewohnt. Ja, das ist, glaube ich, so, habe ich schon schwul gesagt? Ich vergesse das bei diesen ganzen Marginalisierungen, die ich immer so gesammelt habe über mein Leben. Vergesse ich das immer. Genau, und aus diesen zwei Positionen wollen wir das sprechen. Und dazu kommt ja noch, du bist 26, also du bist Gen Z.
Mhm.
Und ich bin 33, bin Millennial. Ne? Und das ist ja, glaube ich, auch nochmal spannend in gewissen Fragen, ob wir das ähnlich oder unterschiedlich sehen. Cool, dann lass uns gleich starten in die zweite Kategorie, Let's Talk About. Und du machst den Anfang.
Ja, ich habe dir dazu eine Audio mitgebracht, anhand derer du vielleicht so ein bisschen erraten könntest, um was es heute geht. Und zwar habe ich da Aaron Boogs nach seiner Meinung gefragt, mein Freund, unter anderem aber auch Taz-Autor, und der schreibt ganz viel über den Osten und ist selber auch Gen Z.
Ich habe mich als ostdeutscher Mann von 28 Jahren von Friedrich Merz' Regierungserklärung nicht angesprochen, aber aufgefordert gefühlt. Und zwar, weil er das Thema ja fast gar nicht angesprochen hat. Und dann dachte ich mir sowas, was immer passiert, wenn irgendwie das Thema Ostdeutschland so ein bisschen unter den Tisch gekehrt wird. So, der macht das bestimmt aus Harmoniebedürfnis. Der will irgendwie damit zeigen, dass er alle mitmeint, indem er das Thema jetzt nicht so rausstellt. Und dann dachte ich mir, okay, gut, das ist aber nicht die Eröffnung von einer Sparkassenfiliale gerade. Das ist der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Und der Fakt, dass er das Thema so gar nicht explizit anspricht, hat in mir eher das Gefühl erzeugt, okay, gut, dann müssen wir jetzt noch eine Weile länger über das Ossi-Thema reden.
Okay, also wenn ich jetzt raten müsste, hast du dir das Thema rausgesucht, ob Merz Ostdeutschland im Blick hat bei seiner zukünftigen Politik in der Regierung?
Ja, darüber können wir auf jeden Fall sprechen. Ich habe aber eigentlich eher das Thema der Regierungserklärung von Merz mitgebracht. Wir haben heute den 16. Mai und am 14. Mai hat Merz, am 14. Mai hat Merz seine erste Regierungserklärung abgegeben und ich habe mir die gestern in voller Länge angeschaut. Ich weiß nicht, ob du sie auch komplett
angeschaut, ja.
Ja, und es gab so einige Punkte, wo ich dachte, okay, weiß ich nicht, wie ich dazu stehe. Was war deine Meinung?
Also ich glaube, wenn wir vorhin noch bei Positionierung sind oder waren, wir sind jetzt beide keine Linken. Wir sind beide... Ups, Freundschaftsversprecher. Ich denke über einen Nicht-Linken nach, das macht mich direkt. Nein, wir sind beide natürlich links sozialisiert. Ne, deswegen erreicht er jetzt mein Herz wahrscheinlich eher seltener. Aber ich muss ehrlich sagen, weiß nicht, also ich habe mich jetzt nicht so angesprochen gefühlt von dem, was er gesagt hat, weil für mich ist es auch immer im Grunde passiert ja einfach, ist es so ein GroKo. Man kann es nicht mehr GroKo nennen, aber nennen wir sie Marienkäfer-Koalition. Das ist ein bisschen süßer. Die Marienkäfer-Koalition macht halt genauso weiter dort, wo sie aufgehört hat. Keine großen Sprünge. Sie verwaltet das, was gerade irgendwie gerade Phase ist. Er hat ja auch mehr oder minder nur den Koalitionsvertrag nochmal aufgelistet. So, also, ja, also immerhin hat er nicht schon wieder 1000 Menschen gegen sich aufgebracht, weil er gleich direkt wieder für einen Skandal gesorgt ist, ist ja irgendwie vielleicht auch ein Positives daran.
Es war auf jeden Fall, glaube ich, auch eine Rede, die ohne viel Pathos ausgekommen ist. Also ich glaube, wir waren da wahrscheinlich nicht mitgerissen, aber ich kann mir grundsätzlich nicht vorstellen, dass da jemand wirklich mitgerissen war.
Ja, vielleicht hätte sie mehr Pathos gebraucht.
Ja, vielleicht hätte sie mehr Pathos gebraucht. Ja, also ich finde, es würde schon passen irgendwie.
Na, gerade für den Anfang, ne? Mhm. Und dann, er hat ja auch immer gesagt, so, er ist, nee, er wollte dann in Trump'scher Manie, so, dann ab Tag 1 mache ich so. Aber dann motivier doch auch die Menschen so mitzumachen irgendwie und nicht so, jetzt scholzt er sich da so ein bisschen durch, finde ich.
Wobei ich also ganz gut finde, dass er da jetzt nicht eine Trump'sche Manier an den Tag gelegt hat.
Ja, aber so ein bisschen, also man kann sich ja vom Populisten eine einzige Sache abgucken und das ist, wie man Leute mitnimmt. Und ich finde, das ist halt irgendwie in dieser Regierungserklärung jetzt nicht wirklich passiert.
Ja, das stimmt. Ich glaube aber, also trotzdem gab es Punkte, die mich geärgert haben.
Mhm, welche?
Also zum Beispiel dieser, erst am Ende hatte ja so ganz, auch diese Stelle, die so ein bisschen durch die Medien ging, nochmal so ganz direkt junge Menschen angesprochen. Und da, ich weiß nicht, soll ich es nochmal kurz vorlesen?
Ja, mach, damit auch die ZuhörerInnen, die es vielleicht nicht geschaut hat, wissen, wovon du redest.
Ich versuche mich jetzt hier in März rein zu versetzen. Aber ich will mich noch einmal ganz besonders an die junge Generation wenden. Die neue Bundesregierung wird mit aller Kraft daran arbeiten, dass wir einen neuen Generationenvertrag verwirklichen. Wir wissen, dass wir angesichts der demografischen Entwicklung in dieser Wahlperiode ein Zeichen setzen müssen für eure Zukunft. Wir wissen, dass es eure Chancen sind, für die wir heute arbeiten, aber ich bitte euch auch, helft mit, denn die Zukunft gehört euch und dafür wollen wir gemeinsam arbeiten. Also ich finde, grundsätzlich bin ich immer so ein bisschen skeptisch, wenn dieser Begriff Generationenvertrag fällt, weil ich so den Eindruck habe, es ist immer was sehr Einseitiges. Es ist irgendwie, es wird gerne benutzt, um aufzufordern, aber weniger dafür benutzt, auch mal zu sagen, okay, das sind eigentlich die Sachen, die wir für euch verändern wollen. Ein Thema wäre vielleicht auch mal Klimakrise, so ein bisschen ernster nehmen. Zweitens finde ich dann bei einem Generationenvertrag, wenn dann quasi die Plusseite für die jungen Leute sein soll, dass ein Zeichen für sie gesetzt wird, finde ich das auch eher mau. Wie siehst du das?
Also wenn du jetzt bei Thema Generationenvertrag bist, habe ich das Gefühl, Deutschland hat einfach Bock, seine junge Generation zu verarschen und das aber schon seit langem. Weil wenn ich auf den Generationenvertrag zurückschaue, dann war ja eigentlich immer der Deal, wir bilden uns gut aus, wir sind vielleicht auch in jungen Jahren, so Lehrjahre sind keine Herrenjahre und so. Und die ältere Generation hat ja immer das Sagen, einfach weil sie viel, demografisch sehr viel mehr sind als wir. Aber irgendwann können wir durch harte Arbeit und Fleiß, genau wie unsere Eltern, so das erreichen, was unsere Eltern erreichen konnten. Und ich finde, dieser Vertrag, dieser Generationenvertrag wurde eigentlich aufgekündigt. Und wo ist denn für uns noch das drin, was für unsere Eltern drin war? Ne? Also dann auch dieses, was du auch gerade meintest mit diesem, er ist sehr einseitig. Ja, ist er definitiv, weil wir sind weniger Wahlvolk, also sind wir direkt auch nicht mehr so wichtig. Ich finde, ganz oft ist so Jugendbeteiligung, wenn man sich das so beschreibt, das ist so ein, dann kommen PolitikerInnen und sagen, hier, wir machen jetzt mal ein bisschen Jugendbeteiligung und das ist absolut performativ. Dass man aber im Nachgang wirklich, wenn man sagt, auch unbequeme Sachen vielleicht von jungen Menschen umsetzt, ist im Jugendparlament. Ich habe das in verschiedenen Projekten gesehen, zum Beispiel im Grimma, da wurde dann, haben sie einen Skatepark gemacht und dann war das den Anwohnern aber zu laut. So, ach so, aber wenn junge Leute auch einen Raum haben sollen und nicht nur Scheiße bauen sollen, wo sie vielleicht auch sich verwirklichen können und dann irgendwie, da ihre, was weiß ich, ihren Sport machen oder so, was zu tun haben einfach, ne? Wenn das mit ein bisschen Lärm einhergeht, so, dann wird das direkt aufgekündigt, weil es der älteren Generation nicht passt. Und es wird aber nie drauf geguckt, was passt uns eigentlich nicht, an dem, wie mit uns umgegangen wird, an dem, wie Politik gemacht wird, wie Orte aufgemacht werden, wie Schulen aussehen, ne? Da kümmert sich niemand drum. Also, weiß ich nicht, dieser Generationenvertrag, also fühlst du noch irgendwo, dass er für dich gilt?
Naja, ich finde grundsätzlich irgendwie zu sagen, so einem Generationenvertrag sollte an einem Zeitpunkt, wo man merkt, er spricht ja auch an, dass junge Leute nicht mehr so richtig an, dass er total aufgewachsen ist mit diesem Ideal Wohlstand für alle und das erfüllt sich dann, wenn man hart genug arbeitet und dass junge Menschen da heute daran zweifeln. Also das ist ja auch was er sieht. Ich finde, das wäre aber dann eigentlich der Punkt, wo man nicht sagt, so jetzt schließen wir einen neuen Vertrag, sondern jetzt reden wir erstmal miteinander und dann kann man vielleicht mal über einen Vertrag sprechen, aber so, dass er erstmal schon so, er schreibt das ja fast schon so fest und so richtig diesen Raum, wie du meintest irgendwie, dass man da in Jugendarbeit investiert, dass man sowas wie ein Jugendparlament irgendwie auch auf Bundesebene macht oder so, das fehlt ja eigentlich total. Und deswegen frage ich mich auch, woher er denn, also ja, ich fühle mich da, also ich habe auch nicht das Gefühl, dass dieser Generationenvertrag gilt. Ich habe, für mich wäre es dann ein Anspruch, dass die Klimakrise ernster genommen wird zum Beispiel. Frag mich aber auch so richtig, wenn man gar nicht so richtig zuhören will, woher will man dann wissen, was die Jugend will?
Ja, genau, und das ist halt so ein Punkt. Ich habe das Gefühl, das wird oft gar nicht gesehen. Und also die Frage ist ja, brauchen wir einen neuen Generationenvertrag oder müssen wir den alten nur einfach mal erfüllen? Oder versuchen, Sachen so umzusetzen, dass sie auch funktionieren? Weil wenn wir als Generation uns jetzt Gedanken darüber machen, ob wir später überhaupt noch eine Rente bekommen, dann sehe ich das nicht unbedingt. Wir sind immer noch eins der reichsten Länder in Europa und trotzdem kriegen wir am Ende nur 48% der Rente raus. Also von dem, was unser Durchschnittsgehalt war, während das in Ländern drumherum teilweise 60-80% sind. Also nee, das ist doch irgendwie, also fühle ich mich auch so ein bisschen veräppelt, wofür arbeite ich denn? Und dann ist ja noch so ein Punkt, was du auch gerade gesagt hast, dieses Wohlstandsversprechen für alle. Ich weiß nicht, ob ich mich als ostdeutsche Person da so, oder auch als migrantische Person, als queere Person, ob ich mich da so mitgemeint fühle. Weil das ist für mich eine sehr westdeutsche Perspektive auf auf Wohlstand. Ne, man braucht nur hart genug arbeiten und dann wird es schon. Und das war nach der Wende ja nicht selbstverständlich. Ne? Und was hat es auch unsere Eltern gekostet? Also zum Beispiel im Osten, was hat es unsere Eltern, unsere Familien gekostet, dass sie vielleicht eine gewisse Form von Wohlstand aufarbeiten konnten. Und jetzt fühlen, glaube ich, aber auch gerade in Ostdeutschland viele Leute so, dass dieser Wohlstand, diese kleine Wohlstand, den sie sich aufgearbeitet oder erarbeitet haben, dass der bröckelt, dass der vielleicht auch wieder verschwinden kann. Und fühlst du das? Also ne, das denke ich mir halt immer, das frage ich mich auch immer, aus westdeutscher Perspektive, wenn er dann über diese Familien redet. Erstens, fühlst du dich automatisch mitgemeint? Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Also ne, nicht als junge Person, sondern so als, wenn man über die Familien redet, wie er das getan hat. Und zweitens, ist bei dir auch schon diese Bedrohungslage so da zum Thema so Zukunftsangst? Also auch in deiner Familie so, dass man, dass da so eine große Angst herrscht, dass das alles wieder weg ist oder weg sein könnte?
Ich glaube, dass aus dieser Perspektive heraus, aus dieser westdeutschen Perspektive heraus, das, glaube ich, gilt. Und auch für meine Familie, glaube ich, auch was ist, was ja, was dann nicht so sehr greift, dass da so eine große Bedrohungslage da ist. Ich aber trotzdem nicht das Gefühl habe, dass meine Familie da so der Regelfall ist. Also ich glaube, da hat es so ein Stück weit auch funktioniert, dass irgendwie meinen Eltern es so ein Stück weit besser ging als meinen Großeltern, wobei meine Großeltern auch total, glaube ich, das so internalisiert hatten, dass sie so ganz viel arbeiten und ganz viel sparen und das geben sie an ihre Kinder weiter und so. Trotzdem zweifle ich an dieser Wohlstand für alle, an dieser Idee, dass das stimmt.
Aber dazu muss man ja auch sagen, ich glaube, das hat ja auch noch was sehr viel mit nicht nur dieses Ost-West-Ding zu tun, sondern auch mit Regionalitäten. Ne? Mhm. Also am Bodensee ist ein Verhältnis sicherlich nochmal komplett anders als jetzt irgendwie im Pott, wo sich die Verhältnisse ja auch stark verändert haben. Oder in Gelsenkirchen oder Wuppertal, wo jetzt ne, auch Rechtspopulisten so stark zugelegt hatten oder die stärkste Kraft waren. Also ne, da gibt's ja auch in Westdeutschland unterschiedliche Räume, wie man vielleicht diese Bedrohungslage auch wahrnimmt mittlerweile, weil dieses Versprechen nicht mehr automatisch für alle gilt oder für so viele gilt, wie es vielleicht früher noch gegolten hat.
Und ich finde an dieser Stelle ist wischt da Merz so ganz schnell drüber. Also er hat irgendwie gesagt, dass eben für seine Generation, ich gehöre einer Generation an, für die es eigentlich immer nur vorwärts und aufwärts ging. Wohlstand für alle. Und dann Punkt, Punkt, Punkt. Erst im Westen und inzwischen auch zum Glück für viele im Osten unseres Landes. Und das ist so ein totales Absolutsetzen, dass das erstens allen so ging, seiner Generation, und dass es im Osten die meisten jetzt auch so sehen. Und das ist was ich doch auch sehr bezweifeln würde, was ich auch ganz eigentlich total strange finde mit dem Diskurs, den wir aktuell haben. Also eigentlich habe ich den Eindruck, es wird mehr über diese Unterschiede gesprochen und die strukturellen Benachteiligungen auch des Ostens. Und das finde ich dann so ein komisch, also so fast so ein bisschen, könnte man auch irgendwie vor 5 Jahren irgendwie den Satz nehmen, würde jetzt auch nicht so sehr auffallen. Also nicht, er wirkt nicht aktuell, finde ich.
Ja, oder ist irgendwie so ein Evergreen. Ne? Also ja, irgendwie kannst du auch so immer, also es ist halt nichts Spezifisches, es ist halt so wie diese ganze Rede, das ist halt irgendwie
Leistung,
so sehr...
Leistung muss sich wieder lohnen.
Ja, genau, das ist ja auch so ein Dauerbrenner der CDU. Und ich finde aber auf der anderen Ebene ist auch so ein bisschen, was gerade auch so leicht mitgeschwungen ist, ich glaube, es geht schon mehr Menschen in Ostdeutschland gut, als das auch immer so angenommen wird, also auch um mal dieses Stereotyp und dieses Bild zu durchbrechen, weil wenn ich mit Leuten in Ostdeutschland spreche und ne, wir auch über die Wahlergebnisse oder so reden, dann sind viele so, hey, überall in meinem Umfeld wählen die Leute irgendwie blau und ich verstehe gar nicht warum. Wir haben alle Häuser, wir haben alle Jobs, wir haben alle eine Familie, wir können das alles abbezahlen, uns geht's nicht schlecht und trotzdem haben die Leute das Gefühl, das zu wählen. Also ne, also irgendwie da rechts wählen zu müssen, obwohl es ihnen eigentlich relativ gut geht. Und ne, es ist nicht, ich will da jetzt auch mal so dieses Jammer-Ossi-Bild durchbrechen, dass es nicht nur ums, ne, dass wir nicht nur immer meckern und alles ist schlecht und alles ist negativ, weil ich glaube, 70% der Ostdeutschen haben immer noch nicht rechts gewählt. Und das hat auch damit zu tun, dass es 70% der Deutschen auch, also, ne, der Ostdeutschen natürlich, dass die auch WendegewinnerInnen waren zum Beispiel, ne, und dass es da wirklich voranging und dass die blühenden Landschaften, die versprochen wurden, das war wieder so ein bisschen zu verfrüht alles, aber trotzdem, dass es voranging, ne, also wir haben das Bruttoinlandsprodukt auf 80% des westdeutschen Niveaus, da haben wir uns rangekämpft. Das ist eine Leistung von uns Ostdeutschen, die wir geschafft haben. Und da müssen ja Leute von profitiert haben. Also es war nicht nur negativ. Was ich aber trotzdem finde so ein bisschen, er hat ja auch über Arbeit gesprochen, ne? Und über Verantwortung, die wir jetzt übernehmen müssen. Und da war ich so ein bisschen, was genau meinst du? Welches mehr arbeiten? Was haben wir die letzten Jahre nicht getan, aus deiner Perspektive heraus? Also, ne, wie viel Verantwortung würdest du uns vielleicht auch noch aufladen? Wie siehst du das irgendwie? Oder wie hast du die Passage gesehen?
Na, das war so ein Punkt, an dem ich zuerst irgendwie versucht habe, okay, ich versuche mir jetzt mal wohlwollend zuzuhören, wie ich das im Philosophiestudium gelernt habe. Und also eher aber mit diesem, also eher so hingehört habe quasi beim Thema Verantwortung, weil es glaube ich schon vielleicht auch so ein Thema ist, auch wenn es irgendwie so um Demokratieverständnis geht, inwiefern nehmen wir den Staat da als die gebende Hand wahr, von der wir einfach nur empfangen und inwiefern muss da vielleicht auch das was Lebendiges sein, wo sich alle irgendwie dran beteiligen. Und dann hatte ich aber den Eindruck, okay, wenn man sich dann aber anschaut, dass Merz diese kleine Anfrage oder dass die CDU diese kleine Anfrage gestellt hat vor ein paar Monaten, wo es darum ging, so ein bisschen zu prüfen, Organisationen, bei gemeinnützigen Organisationen, die ihm nicht so ganz gepasst haben, inwiefern die irgendwie sich an Neutralitätsgebot halten sollen, hatte ich den Eindruck, okay, es geht da nicht wirklich um allgemein zivilgesellschaftliches Engagement, sondern es geht da schon um so einen Leistungsgedanken und dann war ich dann doch irgendwie wieder, habe ich mich davon verabschiedet, das Wohlwollen zu interpretieren.
Ich überlege gerade, also ich glaube, also zu dem zweiten Punkt, ich könnte jetzt nicht ganz die Brücke schließen, so zwischen dieser Verantwortung im Sinne von Arbeit, wie er sie benannt hat, ne, dass wir dieses selbst übernehmen konnten. Also für den zweiten Punkt Zivilgesellschaft, glaube ich, was ich irgendwie positiv fand, ich glaube, Merz hat langsam verstanden, dass er nicht nur nicht mehr Oppositionsführer ist und dass er Kanzler aller Deutschen sein sollte. Und er hat ja auch in seiner Rede gesagt, ja, also um verschiedene Gruppen der Gesellschaft aufgezählt und da waren auch die Zivilgesellschaft war auch mit dabei. Und ich war so, okay, oh, neue Töne, Mensch, mei. Aber das ist für mich immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil Politik redet viel und am Ende, was heißt das? Also für mich zählt halt, was ihr konkret umsetzt. Und ne, wenn ihr jetzt wieder überall Mittel streicht, weil was bringt es? Und dann diese Verantwortung, ich habe hier lustigerweise auf Instagram gerade einen Post gefunden, gerade zum Thema Verantwortung, ne? Also ich finde schon, da habe ich ein bisschen hingehört, weil ich dachte, Er hat schon recht. Es hat sich so eine Dienstleistungsmentalität eingeschlichen. Ich wähle und dafür macht die Politik aber alles genauso wie ich. Und wenn sie es nicht macht, wie ich das gerne will, dann sind das die da oben und der Feind. Und so ist es nicht. Also er hat schon recht damit, dass wir alle Politik sind und wir alle tragen dazu bei. Und das ist wir sind eine Gesellschaft und das ist ein Gemeinschaftsprojekt. Und das heißt eben auch, dass man manchmal zurückstecken muss für das größere Wohl. Ne? Aber dann sagt er so Sachen wie, wir müssen in diesem Land wieder mehr arbeiten. Und da war ich so, warte kurz, was? Also, ne, hier ein paar Zahlen. 2023 wurden 35 Milliarden Arbeitsstunden geleistet, so viele wie nie zuvor. Die Arbeitslosenquote sank von 11,7% von 2005 auf 6,4% 2025. 2023 wurden 1,3 Milliarden Überstunden geleistet. Davon 775 Millionen unbezahlt. Ne? Burnout-Erkrankungen sind auf Rekordhoch, steigen seit 20 Jahren. Und 2023 hatten 1,9 Millionen Menschen einen Zweitjob. 8,2% der Erwerbstätigen waren 23 trotz Arbeit armutsgefährdet. Und dann nehmen wir nochmal die junge Perspektive mit dran. Unsere Erwerbsbeteiligung ist sogar gestiegen auf ein bisschen über 80%, weil viele, die studieren, und das war, als ich damals angefangen habe zu studieren, noch nicht so typisch, müssen neben der Uni arbeiten. Da gibt's gar keine andere Möglichkeit mehr, weil zum Beispiel die Mieten in den Städten so hoch geworden sind, dass man das nicht mehr entspannt leben kann. Und da war ich so ein bisschen, wie viel sollen wir uns denn noch mehr totarbeiten und was bekommen wir von diesem Staat eigentlich als Gegenleistung?
Ja, und genau das ist der Punkt, wo ich zuerst dachte, okay, zuerst habe ich es in deinem, also was du als erstes gesagt hast, dass man an diesem Gedanken ein bisschen aber oder davon wegkommen sollte, da so einen Dienstleistungsanspruch zu haben, war mein erster, habe ich es erst verstanden und dann aber auch irgendwie dadurch, dass eben ganz oft dieses Wort arbeiten, wir müssen dafür arbeiten, viel, auch eher den Eindruck hatte, dass es um das Zweite geht. Und da habe ich den Eindruck, da ist es dann halt doch irgendwie wieder so, diese ganz klassische Erzählung, irgendwie müssen die Wirtschaft vorantreiben, irgendwie die jungen Leute arbeiten nicht mehr genug und das fand ich dann so.
Und das ist auch so ein typisches, so ein, weiß nicht, wo dieses Stereotyp und dieses Vorteil herkommt, dass jüngere Menschen weniger arbeiten. Das stimmt überhaupt nicht. Und ich habe aber gemerkt, wie es sich trotzdem auch in meinem Kopf so ein bisschen festgesetzt hat. Wir arbeiten genauso viel wie die älteren Generationen. Wir arbeiten nur anders. Also ne, mein Job zum Beispiel, ich habe das mir alles so gebaut, dass ich nicht mehr von früh um 8 arbeiten muss bis 18 Uhr, sondern ich fange später an, aber ich bleibe zum Beispiel auch länger. Ne, ich bin zwischendurch mal 2 Stunden weg und bleibe aber dann trotzdem auch länger, weil ich damit kein Problem habe. So. Und keine Studie beweist gerade, also die Datenlage beweist sogar, dass wir genauso viel arbeiten und trotzdem hält sich diese Mehr von wir machen weniger. Und das ist für mich absoluter Adultismus, der auf uns junge Menschen zurück oder hinabschaut. Aber weil die Zeit ist ein bisschen vorangeschritten, kommen wir mal zu meiner These. Mal gucken, ob du sie errätst. Ich habe Wiebke befragt. Wiebke hat hier in der Taz bei dem Jugendprojekt zur Bundestagswahl mitgemacht, wenn ich mich nicht ganz irre. Und schauen wir mal, was sie sagt.
Insgesamt glaube ich, dass junge WählerInnen, die die Linke gewählt haben, die Politik bisher von ihr bekommen haben, die sie auch erwartet haben. Bei der Kanzlerwahl kann ich mir vorstellen, dass viele sagen, da hätte man komplett gegenhalten müssen. Die Mehrheit aber schon mit dem übereinstimmt, was die Linke da gemacht hat, wie sie gehandelt haben. Und beim Parteitag jetzt mit dem Antisemitismusbeschluss, also mit der Definition, denke ich auch, dass die meisten da übereinstimmen. Es gibt auch kritische Stimmen, das ist noch eine Diskussion, die sich noch weiter entfachen kann. Im Großen und Ganzen ist es aber, glaube ich, die Politik, die man auch so erwartet hat von der Linken. Und da finde ich jetzt auch nichts großartig Überraschendes dabei. Deshalb schätze ich, dass junge Menschen bisher da erstmal mit übereinstimmen, wenn sie die Linke gewählt haben.
Ja, was glaubst du, welche Frage habe ich ihr gestellt, um welches Thema geht's?
Ich würde mal vermuten, dass du gefragt hast, haben die jungen Leute, die für die Linken gewählt haben, auch das bekommen, was sie erwartet haben?
Ja, genau, so in die Richtung. Die Frage war, ist die Linke ihrem Hype nach der Bundestagswahl gerecht geworden? Dazu muss man ja vielleicht nochmal eine Zahl sagen, dass 25% der jungen Menschen die Linke gewählt haben. Und ich habe auch noch ein, zwei andere Leute gefragt und eigentlich haben alle bis jetzt so ja gesagt. Würdest du das auch so sehen?
Ja, ich glaube, ich würde mich dem da anschließen. Ich finde es aber auch irgendwie ein recht kurzer Zeitraum.
Ja, es geht ja darum, bis jetzt.
Bis jetzt,
was haben sie bis jetzt gemacht? Bei SPD kannst du schon sagen, viele Leute sagen, nö, die haben nicht geliefert, was wir eigentlich wünschen.
Da haben sich aber auch nicht mehr so viele was gewünscht, glaube ich.
Das stimmt wohl.
Also ich glaube, die Erwartungen sind an die Linken auch höher.
Ja, absolut.
Vor dem Hintergrund glaube ich, dass sie da auf einem ganz guten Weg bisher sind. Aber ich finde es einen kurzen Zeitraum.
Ja, aber gibt es irgendwelche Thematiken, wo du das schon so festmachen könntest?
Ja, wie gesagt, ich glaube, ich finde den Zeitraum noch so ein bisschen zu kurz, um das zu betrachten, dass ich jetzt irgendwie nichts rauspicken könnte, wo ich sagen kann, da haben sie mich jetzt voll mitgenommen. Aber auch nicht so, dass ich sagen würde, nee, dem Hype werden sie jetzt nicht gerecht.
Naja, aber darum geht's ja genau, ne? Ob sie es schon verkackt haben nach kurzer Zeit und du sagst so, nee, weil zum Beispiel, also ich habe die Linke gewählt. Ich hatte in der Vergangenheit aber immer große Probleme damit, die Linke zu wählen, weil ich keinen Bock hatte auf diesen Streit und ich immer an diesem Punkt war, wenn ihr euch so zerzankt, so, dann habt ihr gar keine Zeit mehr, die Politik zu machen, die ihr bräuchtet. Und da ist meine Stimme woanders effektiver eingesetzt. Und jetzt ist aber gerade so ein Momentum, wo ich so das Gefühl habe, sie knüpfen an dem Erfolg vom Bundestag an. Ne? Das reißt nicht einfach so ab, sondern über 100.000 Mitglieder, so groß und stark war die Linke in dem Sinn noch nie. Ne? Vor allem junge Leute treten ein. Für mich ist so auch dieser Punkt, dass sie erfolgreich sind, hat viel damit zu tun, dass sie dahin gehen, wo junge Leute sind, also Social Media, dass sie ein paar Gesichter haben, die vor allen Dingen gut auf Social Media funktionieren und dann aber auch so diese Mischung vom Team aus den Silberlocken, obwohl auch ich muss ehrlich sein, das mit Bartsch fand ich sehr kritisch, dass der Teil dieser Silberlocken war, weil der hatte noch nie eine Chance, irgendwie seinen Direktmandat zu gewinnen. Sören Pellmann schon, den haben sie irgendwie da rausgelassen. Und das hat bei mir wieder so einen üblen Nachgeschmack hinterlassen von so alte Männerklüngelei. Aber diese Mischung aus Jung und Alt, die bespielen Verschiedenes, auch die Älteren, also Gysi war ja auch voll aktiv, ne? Also hier, das spiele ich euch mal kurz ein.
Der Verfassungsschutz hat in Bezug auf den Rechtsterrorismus ja zumindest vollständig nicht versagt, wenn er nicht sogar teilweise mitgemacht hat.
Und die Verfassung schützen. Sie sollen mal ihre Arbeit machen und die Verfassung schützen.
Sie sollen mal ihre Arbeit machen und die Verfassung schützen. Sie sollen mal ihre Arbeit machen und die Verfassung schützen.
Also, dass Gysi da auch so mitmacht und da offen für ist, da hinzugehen, ich glaube, also ich war mal Sozialdemokrat und ich kann nicht sagen, da ist manchmal diese Bereitschaft dafür nicht da. Mhm. Beziehungsweise hat sich jetzt über die Jahre wahrscheinlich auch so ein bisschen gewandelt, aber dass man das auch cool umsetzt, das war cool. Was ich vor allen Dingen sehe, ist aber auch so dieser Teamgedanke, der mich so angespornt hat, ne, weil ich gesehen habe, in Leipzig zum Beispiel, wie Namm so viele 100 Leute aktiviert hat, die mit ihm diesen Haustürwahlkampf gemacht haben. Jedes Mal, wenn ich jemanden gefragt habe, so, hey, hast du Bock, was machen? Nee, ich bin bei Namm im Wahlkampf, kann gerade nicht und so. Und dann hab ich mir so, cool. Also das hat mich einen selbst mit so elektrisiert. Und jetzt so im Nachgang hatte ich aber auch schon so einen Wehmutstropfen teilweise. Weil ich wähle die Linke wegen ihrer Sozialpolitik, wegen ihrer Innenpolitik, aber nicht wegen der Außenpolitik. Ja. Da kann ich mich wenig mit anfreunden meistens. Wie ist das bei dir?
Also kurz nochmal zu dem Punkt mit diesem Teamgedanken. Ich glaube, das ist ja auch was, was im Moment total schwierig ist, weil es irgendwie total, auch gerade junge Leute, glaube ich, politischer denn je sind. Aber ich glaube, nicht unbedingt politisch aktiver, nicht unbedingt organisierter. Und es da zu schaffen, es gibt ja dieses Buch von Anton Jäger, Hyperpolitik, und auch in dieser Shell-Studie, ich habe jetzt die Zahlen gerade nicht da, das müsste ich vielleicht nochmal nachschauen, dass sich mehr junge Leute für Politik interessieren, aber nicht mehr so klassisch in Institutionen irgendwie gebunden sind, nicht unbedingt in Parteien drin sind.
Ah, na, da würde ich dir widersprechen. Also um die Zahlen nochmal reinzugehen, also ich habe jetzt keine Zahl dafür, aber ich weiß das noch meine Arbeit. Junge Menschen sind schon sehr aktiv. Sie gehen nur nicht in die klassischen bürgerlichen Formen von Engagement, also Gewerkschaft, Kirche, Partei. Das machen sie nicht mehr. Aber sie engagieren sich sehr stark in Initiativen, in kurzweiligeren Momenten. Und ich glaube, das mit diesem Haustürwahlkampf war zum Beispiel auch so ein Ding. Du kannst kurz mal mitmachen, aber du bist nicht gezwungen, die ganze Zeit in der Partei zu bleiben und hast aber schon so einen Andockpunkt.
Okay, dann wollen wir aber auf einen ähnlichen Punkt hinaus. Ich glaube, das ist aber dann immer auch die Frage, wie lang hält das an und wie wirkungsvoll ist es dann auch auf lange Sicht? Und nicht einfach nur fürs Gefühl quasi, hier passiert gerade ganz viel. Wie sehr resultiert es dann auch in Veränderungen? Und das ist, glaube ich, gerade noch, kann man irgendwie noch nicht sagen. Aber zumindest ist es ja mal eine Partei, die es schafft, irgendwie da ein Potenzial zu. Ist ja nicht irgendeine Initiative, ist ja eine Partei, die schafft da irgendwie ganz viele Leute für sich zu gewinnen.
Und wenn man jetzt anschaut, wie viele Leute im Nachgang auch angetreten sind, dann hat das wahrscheinlich auch damit zu tun, dass sie es endlich mal geschafft haben, so einen Anknüpfungspunkt zu schaffen, der nicht gleich so dieses, ja und jetzt tritt bei und so und dann sind die Leute so ein bisschen creepy und so ein bisschen aufdringlich, so komm, sei bei uns. So, und du bist so, das hat nicht so ein Gefühl von, das ist mir jetzt ein bisschen zu viel.
Und es hat aber ja direkt dann auch so eine totale Selbstwirksamkeit erfahren. Also wenn man sich da engagiert hat, mitgemacht hat beim Haustürwahlkampf und jetzt hat die Linke so ein viel besseres Ergebnis als erwartet, dann ist das ja auch ein mega das Argument zu sagen, ich mache jetzt weiter damit. Aber du hattest noch eine zweite Frage gestellt, auf die ich eingehen wollte, die ich jetzt aber vergessen habe.
Ich gerade auch.
Außenpolitik wichtig.
Ah, genau. Außen- und Innenpolitik, das Verhältnis.
Ja, also ich sehe das auch. Also weil ich finde so die außenpolitischen Standpunkte zu Russland teilweise wirklich strange und so ein bisschen nehme ich eine andere Realität wahr, also irgendwie davon imperialistischer oder das so von Kriegstreiberei zu sprechen, finde ich dem irgendwie so total unpassend, weil es ja auch tatsächlich gerade diesen Krieg gibt, den Russland angefangen hat und da fast so wie bei diesen Punkt verstehen kann, aber so ich habe gemerkt, dass es mich so ein bisschen an Corona erinnert, wenn da die Nervosität so ganz groß war, dass sich der Staat da jetzt in Grundrechte einmischt und was ist, wenn die uns für immer weggenommen werden? Und so einen ähnlichen Eindruck habe ich da auch. Also ich sehe das kritisch, ich bin auch kein Fan von Militarismus, aber ich habe jetzt auch nicht den Eindruck, dass der vorangetrieben wird, weil Deutschland Bock auf Krieg hat.
Und ich glaube, das kommt nämlich auch aus so einer, ich weiß, wo das herkommt bei der Linken und das ist auch wichtig und das ist auch gut so, weil sie natürlich sich konstituiert hat in einem imperialistischen Zeitalter, wo auch Deutschland imperialistisch war und was zu Weltkriegen geführt hat und dass man sagt, das will man nicht. Das verstehe ich auch voll und ganz, ne? Aber das sind wir heute nicht mehr. Das ist auch nichts, was, ich glaube nicht, dass das Merz will. Ich glaube, das deutsche Volk ist so nicht eingestellt. Aber was hier gerade passiert, und das habe ich noch nie verstanden. Ich bin ein schwarzer Mann, der in den Baseballschlägerjahren groß geworden ist. Und wie oft haben mir Linke den Arsch gerettet, weil sie Gewalt angewendet haben, um mich zu verteidigen. Und das, was hier gerade passiert, ist doch das Gleiche, nur auf globaler Ebene, dass wir gehen ja nicht rein, um unsere Grenzen zu erweitern, sondern wenn überhaupt, dann unterstützen wir, um die Ukraine zu, also dass sie nicht erobert wird, dass sie nicht kolonialisiert wird. Der Imperialismus kommt ja aus Russland und dann versucht, und das finde ich manchmal ein bisschen strange, die Linke das immer so an die SPD abzugeben, wo ich sage, nee, ihr habt da beide die gleichen Wurzeln, so was das angeht. Und das fühle ich nicht. Also, und da komme ich halt immer so ein bisschen hin, so ja, ich bin auch gegen Militarismus, aber es ist mir lieber, wir haben eine starke Armee, die dazu führt, dass wir gar nicht erst angegriffen werden, weil ich habe das Urvertrauen in Deutschland, dass wir nicht einfach eingreifen. Ich habe immer noch dieses Bewusstsein von damals Afghanistan, als Schröder gesagt hat, nö, machen wir nicht, da gehen wir nicht mit rein. Und ja, die NATO konnte machen, was sie will, oder Amerika konnte machen, was sie will, wir sind da ganz oft nicht reingegangen. Und da habe ich das Vertrauen, dass wir das als Deutschland, als Gesellschaft so auch weitermachen würden. Und das ist dann für mich manchmal so Ideologie, wo ich so bin, so, oh, da kann ich halt nicht mitgehen. Und dann dachte ich mir so, naja, aber die sind ja immer so klein, da kann ja nichts passieren, wenn ich die wähle, dass sie jetzt, also ne, dass die gebraucht werden für 2/3 Mehrheiten. Das wusste ich ja nicht zu dem Zeitpunkt.
Ja, ne? Ja, es ist irgendwie so eine Form von Wunschdenken irgendwie. Also wenn wir uns da richtig ideologisch positionieren, dann arrangiert sich also die Welt irgendwie damit. Und aber die politische Lage ist ja gerade einfach so da. Und wenn man sich dann irgendwie noch irgendwie Trump anschaut, der jetzt auch nicht unbedingt Putin abgeneigt ist, dann verschiebt sich das ja noch mal mehr. Und da irgendwie dann irgendwie zu sagen, ja, aber wir wollen keinen Militarismus, ist so, es wirkt so fast so retro.
Mhm.
Und also, ich aber gleichzeitig auch das Gefühl, also ich habe auch für die Linken gewählt und ich kenne auch viele Leute aus meinem Umkreis. Das ist jetzt total
komisch bei Tatzland.
Nein, aber jetzt total aus meiner eigenen Erfahrung, dass ich schon auch den Eindruck habe, dass die wenigsten Leute, also dass mehr Leute, die für die Linke gewählt haben, diesen haben auch diesen
diesen, das Mitdenken,
ja, genau,
die Außenpolitik.
Diesen außenpolitischen Standpunkt nicht so ganz teilen.
Ja, das glaube ich auch. Also das ist in meinem Umfeld auch viel so und ja, jetzt ist es halt so und jetzt müssen sie das Beste draus machen. Sie haben ja so eine ganz geschickte Taktik gerade, das alles so ein bisschen zu umschiffen. Und ich finde halt auch noch so ein bisschen, was mich bei der... Also ich bin gespannt, wie sie das machen. Und ich glaube nämlich, dass auch ganz viele Leute in die Linke jetzt eingetreten sind, die, ne, wenn man dazu noch guckt, ne, Grüne und SPD haben der Linken ja auch absolut eine Flanke aufgelassen. Und das war ja gar nicht bewusst im Wahlkampf, dass sie die einzigen waren, die gegen harte Abschiebung, gegen, ne, sozusagen das missbräuchliche Verhalten gegenüber Asylsuchenden ausgehen. Und auf einmal waren sie die einzigen, die für uns Menschen mit Migrationsgeschichte gestanden haben. Ne? Und ich glaube aber, dass die Leute auch jetzt eingetreten sind und so und da, dass sich vielleicht in diesem Außenpolitischen auch über die Zeit und wenn so die Jüngeren auch Verantwortung übernehmen, was verschieben wird. Ne? Zu so einer moderneren Perspektive. Genau, also ich würde jetzt noch kurz eigentlich über die Israel, die Antisemitismus-Definition reden, bevor wir hier einen Cut machen müssen. Findest du es gut, dass sie diese neue, also die Israel-Deklaration benutzen, anstatt jetzt die alte? Oder wie stehst du so dazu?
Also ich fühle mich da nicht so wirklich kompetent zu sagen oder nicht wirklich sicher darin, so eine abschließende Meinung dazu sagen, zu sagen, so, da stehe ich jetzt. Ich glaube, was ich so ein bisschen aus der Kritik daran auch mitgenommen habe, sowohl auch als aus der Befürsprechung, ist, dass ich mich so ein bisschen frage, ob es notwendig gewesen wäre, das so festzuschreiben, weil es das bei anderen Diskriminierungsformen so in der Art ja auch nicht gibt. Ja, ich glaube, das wäre so ein bisschen mein Standpunkt.
Okay, interessant. Also ich glaube, ich denke dazu, andere Diskriminierungsformen sind auch nicht so, nee, da ist es manchmal so ein bisschen eindeutiger und es wird auch nicht so hitzig diskutiert. Ne? Also ich glaube, was ich gut daran finde, ist so auf einer politischen Ebene, wir haben in Deutschland diese German Guild, die ist einfach da. Ich habe die jetzt nicht, deswegen sowas immer so ein bisschen, ich habe da jetzt nicht so Berührungsängste mit. Aber was ich gut finde und um das hier einfach auch nochmal, aus welcher Position spreche ich hier, ich bin weder auf der Seite von Palästina noch auf der Seite von Israel, sondern ich stehe dazwischen, ich will, dass niemand mehr von keiner Seite stirbt und die sollen sich mal raffen, sozusagen. Das ist meine Positionierung und ich bin auch eigentlich aus diesem Diskurs ausgetreten, weil ich lasse mich da nicht mehr auf irgendeine Seite ziehen, weil das ist das Richtige und das ist das Falsche. Nee, sorry. Rassismus gegen PalästinenserInnen ist genauso scheiße wie Antisemitismus gegen Jüdinnen. Ich kann mit einer rechten Regierung Netanyahu genauso wenig anfangen, wie ich mit der Hamas als terroristische Vereinigung was anfangen kann. Und meiner Meinung nach muss man einfach alles auch kritisieren können. Und deswegen finde ich gut, dass, glaube ich, auch die Linke hat ja immer auch mal Probleme mit Antisemitismus, auch mit Rassismus. Finde ich, glaube ich, gut, dass sie als Partei jetzt mal gesagt haben, so, das ist die Definition, nach der wir arbeiten. Die kommt von Wissenschaftlern, die haben wir uns nicht selbst ausgedacht. Und an diesem Punkt möchten wir mit einer Antisemitismus-Definition arbeiten, die auch zulässt, dass wir die Regierung kritisieren, ohne dass wir das gesamte jüdische Volk sozusagen in Mitleidenschaft nehmen. Weil sonst würden wir als Linke auch nicht da sitzen und rechte Regierung machen lassen. Und ich finde es gut, dass die Linke auch so ein Gegenpol ist zu diesem von der Regierung ausgesprochenen Staatsräson, dass da was entgegengehalten wird, damit auch gesagt wird, okay, aber wir müssen trotzdem Kritik üben können. Und das lasst ihr gerade nicht zu, deswegen seid ihr da auf einem Auge blind und darunter leiden dann am Ende PalästinenserInnen und so kann es auch nicht weitergehen. So, das ist für mich mein Punkt. Wir sind jetzt aber schon am Ende angekommen, relativ. Die Diskussion werden wir wahrscheinlich irgendwann anders nochmal weiterführen oder auch nicht, mal gucken. Dann kommen wir jetzt zur letzten Kategorie, der Top 3. Was ist bei dir die letzten Wochen positiv hängen geblieben?
Also ich glaube, das Highlight dieser Woche ist auf jeden Fall jetzt Teil dieses Podcasts zu sein.
Ja, ist auch meine Top 1.
Dann ein Highlight, finde ich, oder was sehr, sehr Positives, finde ich, dass jetzt diese Reichsbürgervereinigung Königreich
Deutschlands,
genau, dass die jetzt verboten wurden. Ich glaube, das kann man positiv hervorheben. Ja. Und was ich total cool fand, ich war in den letzten 2,5 Monaten in den USA, bin damit ein bisschen mit Bauchschmerzen irgendwie hingegangen, zu dieser Zeit dahin zu gehen. Und das war eine total positive Erfahrung, weil ich total viel Austausch mit Leuten in den USA hatte und die, also vor allem demokratischen Leuten, die diese aktuellen Entwicklungen gerade total kritisch sehen, aber auch aktiv wären. Und dieser Austausch, der nicht möglich gewesen wäre, wenn ich nicht hingegangen wäre. Und ich glaube, das ist auch ein Problem, wenn dieser Austausch nicht mehr stattfindet. Hat mich total zuversichtlich gemacht.
Okay, das ist cool. Also ich glaube, mein zweiter Punkt ist, also ich komme gerade aus Köln, weil ich dort bei einem Nachwendekinderprojekt, aber auf Theaterebene sozusagen Teil war. Und die haben verschiedene Nachwendekinder interviewt. Und aus diesen Interviews haben sie dann ein Theaterstück gemacht. Und das vor allen Dingen für Nachwendekinder sozusagen, die in den Westen gegangen sind. Und sie haben diese Interviews auch ins Stück mit eingebaut. Und ich fand es übelst cool, weil dann auch in dieser Moderation, die ich dann hatte, oder Diskussion, dann du siehst, dass tatsächlich bei so Westdeutschen dann tatsächlich was hängen geblieben ist daraus. Dass sie sagen, ja, also ich habe noch nie darüber nachgedacht. Oder ich habe noch gar nicht gewusst, dass das so und so ist. Oder eine Frau hat dann auch gesagt so, ich werde jetzt ganz viel in den Osten reisen und meine Stereotype bearbeiten und da mir neue Erinnerungen schaffen, weil ich das noch nie gemacht habe. Und das war so eine Omi, so 65 oder so. Und ich fand das voll schön, weil da sieht man auch so, dass die Arbeit, die man macht, nicht vergebens ist und dass sie bei Leuten ankommt. Und das fand ich sehr schön. Und ich glaube, der dritte Punkt ist tatsächlich, ich fand's, also ich weiß nicht, ob das jetzt so eine richtige Top-Sache ist oder so, aber ich fand's ein bisschen lustig auf TikTok, so ein bisschen Merz, Macron, Starmer fahren in die Ukraine, weiß gar nicht, ob Tusk dabei war oder nicht, und dann so dieser Hype darum, also dieser komische TikTok-Moment, so ob die jetzt zusammen geguckt haben, weil Macron so dieses Taschentuch wegnimmt und dann liegt da noch irgendwas, so ein Stäbchen und so Merz macht da so seine Hand drüber und da muss sie so ein bisschen lachen und ich dachte mir, ey, kommt Leute, so Internet, so TikTok, das glaubt ihr doch jetzt nicht wirklich, dass die das so öffentlich gemacht haben oder so, da würden die ja wohl schon aufpassen, wenn. Aber wenn, dann wäre es auch ein bisschen cooler. Da wäre Politik wäre ein bisschen cooler als... Wenn es das nicht gäbe, oder?
Ja, ist auf jeden Fall voll gut, dass es auch immer wieder Dinge gibt, über die man da lachen kann.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Wir werden wahrscheinlich nie rausfinden, was sie da gemacht haben und was sie nicht gemacht haben. Ja, cool. Dann bedanke ich mich bei euch. Ich bedanke mich bei dir für deine erste Folge.
Ja, vielen Dank.
Ich hoffe, dir geht's jetzt gut nach der Folge.
Ja, ich freue mich sehr auf die nächsten.
Ja, teilt mal eure Eindrücke als ZuhörerInnen mit uns. Findet ihr dieses zweite Format cool? Habt ihr Verbesserungsvorschläge? Was würde euch noch interessieren? Wollt ihr mal Teil sein dieses Podcasts? Weil wir werden jetzt jedes Mal diese O-Töne auch mit reinnehmen. Dann schickt die uns zu Thematiken. Ach, da müssen wir ja immer öffentlich machen bei Social Media, worüber wir eigentlich reden. Naja, aber ihr könnt euch bei uns, also schreibt mal per Mail an uns, mauerecho@taz.de, und dann nehmen wir euch in einen Pool auf von Leuten, die wir immer mal wieder anschreiben, wenn wir so Fragen haben, auf jeden Fall. Sagt euch, wie ihr es fandet. Vielleicht auch die ältere Generation, vielleicht ist sie auch in diesen Diskussionen interessiert. Wir bedanken uns bei Daniel Fromm, der unsere Technik macht, und wir wünschen euch dann einfach noch eine schöne Woche.
Ja, und sagt auch gerne eure Meinung. Also wir wollen ja auch wissen, was ihr zu den Themen denkt. Also nicht nur zu uns, sondern auch, was sagt ihr zu Linkspartei, was sagt ihr zu Merz? Und schreibt uns gerne, kommentiert.
Auf Instagram und Co. Und dann, wie jede Woche, wir werden es in Zukunft noch zusammenschaffen. Wir sagen, macht's nicht nur gut, macht die Welt ein kleines bisschen besser. Tschüss.
Tschüss.